BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat Jochen Wopser. Schön, dass Sie dabei sind. Heute lernen wir eine Frau kennen, die stellt Verbindungen her. Die sind im festen Fall Beziehungen fürs Leben. Und zwar zwischen dem Kopf und einer Kopfbedeckung, zwischen dem Hut und einem Menschen, der mit diesem Begleiter wohlbehütet durchs Leben geht. Laura Zieger aus Würzburg ist sogenannte Modistin. Sie fertigt Hüte, auch Mützen und Kappen für ihre Kundschaft und führt dieses alte Handwerk weiter mit Sinn für Tradition, mit neuen Ideen. Und ich begrüße Sie herzlich im Studio. Hallo Laura, schön, dass du da bist.
Hallo Jochen, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Du bist standesgemäß, kann man sagen, für eine Modistin mit Hut hier aufgekreuzt bei uns im Würzburger BR-Studio. Was ist das für ein Hut, den du aufhattest gerade?
Das ist jetzt eigentlich eine Herrenhutform. Also man nennt die auch Jazzform. Mhm. Und der ist braun mit schwarzem Einfass und hat eine ziemlich traditionelle Feder.
Und vorhin hat man Regenwetter in Würzburg, jetzt ist mit dir quasi die Sonne rausgekommen. Ist es so ein Hut aus Filz, den man auch gut bei Regen tragen kann?
Ja, also tatsächlich habe ich jetzt, als es so kalt war, immer Mütze getragen und heute dachte ich mir, Regen, setze ich doch mal einen Hut auf.
Vielleicht so ein Vorurteil, Filz und Regen passt nicht zusammen, aber das passt sehr gut zusammen.
Doch, ganz wunderbar. Also Regenschirm habe ich eigentlich nie dabei, ich setze immer direkt meinen Filzhut auf.
Ich habe gerade so ein bisschen vollmundig behauptet, dass Hut und Trägerin im besten Fall so eine Beziehung eingeht, die dauert lang und ist auch intensiv. Inwiefern würdest du das unterschreiben? Wie eng kann so eine Beziehung tatsächlich sein zwischen Hut und Trägerin?
Also schon eng. Wenn der Hut passt und man sich einfach mit dem Hut wohlfühlt, dann würde ich sagen, möchte man ihn im besten Fall am liebsten jeden Tag aufsetzen.
Wir haben jetzt 2 Stunden Zeit, um deiner Verbindung zur Welt der Hüte nachzuspüren. Das hat ja schon ganz früh angefangen bei diese Faszination. Es geht über Peru oder England zurück nach Unterfranken hier in Würzburg. Da stehst du gerade vor einem neuen Kapitel. Du übernimmst das Traditionsgeschäft, wo du selbst als Praktikantin deinen allerersten Hut angefertigt hast, vor mehr als 20 Jahren. Spannende Geschichte. Die Modistin Laura Zieger ist heute meine Gesprächspartnerin bei Habe die Ehre. Es geht also um Hüte, um Kopfbedeckungen aller Art, um die Historie und Symbolik und natürlich um die Herstellung, ums Handwerk. Und Laura, du bist ja die künftige Inhaberin eines Würzburger Traditionsgeschäfts.
Ja.
Das ist der Hutladen in der Altstadt, passender Name. Den übernimmst du von der langjährigen Eigentümerin, von der Maria Helsper. Die Geschichte dieser Nachfolge, die erzählen wir später ausführlich. Was mich jetzt zum Einstieg mal interessiert, du bist gerade in der Umbauphase.
Ja.
Wie schaut der Laden aus? Wie viel Baustellenflair haben wir da gerade?
Also es ist tatsächlich fast alles raus. Wir haben viel abgebaut, abgeschliffen. Der Boden ist raus. Gerade sind die Trockenbauer da, die Tapete abgemacht haben und jetzt neuen Putz an die Wände gebracht haben, was mir jetzt schon mega gut gefällt.
Könnte man fast so lassen.
Oder? Ja, irgendwie schon. Mhm. Ja, es gefällt mir schon gut.
Also vielen Dank auch, dass du dir die Zeit nimmst, weil ich nehme an, du bist jeden Tag im Laden zugange und jetzt boxst du dir die 2 Stunden frei für uns. Das freut mich natürlich sehr.
Ach, ist auch mal schön. Mal was anderes.
Mal ohne Staub.
Ja.
Machst du viel selbst, oder?
Ja, alles, was ich selber machen kann, mache ich selbst. Natürlich einmal, um Geld zu sparen, aber auch um einfach auch dieses so, ich baue mir meinen eigenen Laden, soweit ich das halt kann. Mhm. Und ich glaube, wenn ich jetzt den ganzen Monat irgendwie nichts machen würde, würde ich wahrscheinlich wahnsinnig werden, weil meine Werkstatt ist natürlich auch gerade alles eingepackt. Und das macht mir gerade total viel Spaß, einfach jeden Tag diesen Laden aufzuschließen und einfach zu sehen, wie das wächst und jeden Tag einfach was Neues entsteht. Und gestern habe ich die Tür abgeschliffen und dann fahre ich nachher in den Baumarkt und kaufe mir grüne Farbe und dann wird die Toilettentür grün.
Wunderschön. Du kennst ja den Laden schon eine ganze Weile, den du jetzt übernimmst. Da sind wir schon mittendrin so auf einer kleinen Zeitreise sozusagen zu den Anfängen deiner Hutbegeisterung. Du bist jetzt Mitte 30, ne?
Ja.
Und warst schon als Kleinkind in diesem Hutladen.
Richtig.
Wie ist es dazu gekommen?
Ja, tatsächlich durch meine Mutter, die schon immer Hüte getragen hat und sich auch dann eben in diesem Würzburg, in dem Hutladen bei der Frau Helsper, Hüte hat anfertigen lassen oder auch Handelsware gekauft hat. Und da durfte ich schon als kleines Mädchen mit und fand es schon immer sehr faszinierend und spannend und durfte mir manchmal auch selber eine Kopfbedeckung raussuchen und habe, glaube ich, schon früh dieses Hütetragen auch so mitbekommen.
Mhm. Was war deine Mutter für ein Huttyp oder ist sie für ein Huttyp? Also was waren das für Kopfbedeckungen, die sie da geholt hat bei der Frau Hilsper?
Ich würde sagen querbeet, also schon immer Hut. Wir hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb und da war das natürlich auch für sie ein Schutz, also gegen Staub, gegen Sonne, bei Regen, also bei jedem Wetter eigentlich hat sie dann eben sich einen Hut aufgesetzt, aber auch natürlich zu, in der Freizeit oder zu, ich sag jetzt mal, schickeren Anlässen hat sie natürlich auch Hut getragen. Also viele kannten meine Mutter auch nicht ohne Hut.
Aber da sind wir eigentlich auch schon so bei dieser riesigen Bandbreite, ne? An Hüten, an ihrer Funktion, was ja heute bei uns im Gespräch auch noch eine Rolle spielen wird, auch bei der Symbolik. Eine Funktion klassischerweise ist eben Schutz, also vor Regen,
richtig,
vor Sonne. Hut als Arbeitskleidung letztlich und das hat bei euch auch eine Rolle gespielt.
Du
kommst von der Landwirtschaft.
Genau. Ja.
Wo bist du aufgewachsen?
Bei Arnstein, in der Nähe von Arnstein.
Ja. Und es war ein Bauernhof, oder?
Ja, genau. Also wir hatten Pferde und auch eben Landwirtschaft. Und ich bin da eben auch mit meinen zwei Schwestern, sind wir da einfach mit groß geworden auch und immer draußen gewesen. Und das war schöne Kindheit.
Ja, ja. War das eher abgeschieden dann, oder?
Ja, sehr abgeschieden.
Hat Vor- und Nachteile?
Ja.
Vorteil könnte ich mir vorstellen, ist, dass man halt nicht so zugeballert wird mit Außenreizen und vielleicht auch so ein bisschen auf sich selber zurückgeworfen wird, wenn man auf einmal auf gute Ideen kommt oder auf verrückte Ideen.
Genau, ich denke auch, Langeweile macht auch kreativ, kann man so sagen.
Eine Szene kenne ich aus meiner Kindheit. Also wir waren jetzt keine ausgesprochene Hutfamilie, aber mein Vater hatte so ein paar Hüte. Und ich sehe mich wirklich vorm Spiegel in so einer abgeranzten Wildlederjacke von meinem Vater. Da war ich vielleicht so 4 oder 5. Und Hut auf dem Kopf und so eine Verkleidungsrollenspielart war das irgendwie. Es gibt dann auch Fotos davon, weil ich dann quasi erwischt wurde, in Anführungszeichen. Oder natürlich dann gleich fotografiert. Kennst du auch so?
Ja, es gibt ein Bild von mir. Schön, dass du das sagst, weil da gibt es ein Foto, da habe ich vor meinem Vater, wir hatten auch eine Jagd, den Jagdhut auf und habe das Jagdhorn, blas gerade ins Jagdhorn rein. Das stimmt, ist auch so ein Foto von mir noch, ja.
Mhm. Also behütet aufgewachsen?
In zwei, kann man so sagen.
Ja. Ja. Hat deine Mutter mal mit dir drüber gesprochen oder war das Thema zwischen euch, was sie an Hüten so gut findet? Also war das, oder war es einfach so eine Selbstverständlichkeit, dass das nicht mal groß zum Thema gemacht worden ist?
Eine Selbstverständlichkeit, ich habe da ja nie nachgefragt, weil das war ja immer so. Also ich habe jetzt Hut auch nie als was, ich sag jetzt mal, einen Fremdkörper gesehen.
Ja. Neben deiner Mutter, die ja dich geprägt hat als Hutträgerin, als Hutbegeisterte, ist eben die Maria Helsper auch so eine Frau, die dich da begleitet seit langem. Wir werden öfters noch auf sie zurückkommen. Und witzig ist ja, dass du dann sozusagen nach diesen allerersten Erfahrungen in dem Hutladen dann auch ein Praktikum da gemacht hast als Schülerin. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, also ich war auf der Montessori-Schule und da macht man schon sehr früh Praktika. Und mir war eigentlich direkt klar, dass ich auf jeden Fall bei der Frau Helsmann ein Praktikum machen will, um einfach mal tiefer in dieses Thema Hüte auch einzutauchen und vielleicht auch mal einen Hut machen zu dürfen. Und bin dann eben hin und habe sie gefragt und dann hat sie direkt Ja gesagt. Das hat mich sehr gefreut. Und dann war ich dort eben eine Woche und durfte da einen Hut machen für mich selber. Das war wirklich, das war was ganz Besonderes, weil da sind wir durch den Laden und ich durfte mir eine Form raussuchen. Mhm. Und das war für mich so, wow. Mhm. Und dann habe ich einen Strohhut mir rausgesucht und habe dazu, was sehr untypisch ist, eine Filzblüte dazu gefertigt. Also die Kombination macht man eigentlich nicht, aber Frau Helsper hat mich natürlich gelassen und den habe ich dann natürlich auch ganz stolz mir musste einmal mit dem Bus in die Schule fahren, aufgesetzt und im Bus habe ich gemerkt, oh Gott, das ist mir gerade total peinlich und ich bin knallrot geworden und da waren wirklich auch so mit 12, 13 ist man ja dann so auch in der Pubertät und ich hatte diese Glocke auf und es war mir total unangenehm, aber ich habe gedacht, wenn du den Hut jetzt absetzt, dann hast du verloren.
Du hast es durchgezogen.
Und ich habe es durchgezogen und ich glaube, ab dem Moment war es dann auch für mich kein Thema mehr, was ich jetzt aufsetze und kurzer Ausbruch nach London. In London habe ich dann auch nochmal über dieses Tragen und diesen Style auch nochmal, hat mir auch nochmal viel mitgegeben. So, man muss sich einfach in dem, was man anhat, wohlfühlen und jetzt nicht unbedingt gucken, was jetzt andere aufhaben oder tragen.
Also mit einer Haltung rangehen, mit einem Selbstbewusstsein. Genau. London, wir werden ja nachher noch ausführlich drüber sprechen. Das ist so eine von deinen Stationen, die du absolviert hattest. Ich habe es ja vorhin auch schon mal erwähnt. Und du hast auch noch was mitgebracht. Eine Kopfbedeckung, die auch bei diesem Praktikum, glaube ich, entstanden ist.
Genau.
Das ist jetzt sehr laienhaft formuliert, eine Art Kappe. Oder
ja, ist richtig. Ja.
Was ist das für ein Stück?
Genau, das habe ich, ist ehrlich gesagt, war lange in Vergessenheit. Ich wusste natürlich, dass ich das bei der Frau Hetzbar damals gemacht habe. Und es ist eine Kappe, die ist außen aus Velourfilz. Und oben der Deckel, das sind so gewebte Ripsbänder in verschiedenen Farben. Und ich weiß noch, wie ich mit ihr damals vor dieser Schublade saß. Und ich habe, meine Augen wurden riesengroß, weil da ganz viele verschiedene Ripsbänder drin waren, verschiedene Farben, und ich durfte mir dann, oder wir zusammen haben uns dann eben das rausgesucht, die Farbzusammenstellung, und die Kappe ist dann bei dem, als wir eben jetzt Ende dieses letzten Jahres, also Dezember 2024, den Laden quasi eingeräumt haben, ist mir die Kappe wieder in die Hände gefallen, und die durfte ich jetzt mit nach Hause nehmen.
Die ist wieder aufgetaucht.
Danke, Frau Helzbar.
Aufgetaucht aus dem Licht.
Genau, wieder aufgetaucht, und das fand ich jetzt schön. Deswegen habe ich die heute mitgebracht.
Und hast du diese Glocke aus Stroh mit Filzblüten auch noch?
Natürlich, die habe ich auch noch.
Das Hutfabel der Mutter hat Laura Zieger prägende Erlebnisse beschert. Als Kind, als Begleitung im Würzburger Hutladen, heute bist du, Laura, Mitte 30, bist ausgebildete Modistin, fertigt selbst Maßhüte an, und den Entschluss, dieses Handwerk zu lernen, den hast du, habe ich recherchiert, auf einer Reise gefasst, nach Südamerika, nach Peru hat es dich gezogen. Das war, glaube ich, direkt nach dem Abi, ne?
Ja.
Wie ist es dazu gekommen? Warum gerade Peru?
Ehrlich gesagt kann ich die Frage, ich weiß nicht genau, warum Peru. Die Frage habe ich mir schon öfter selber gestellt. Aber ich wollte immer nach Südamerika, und Südamerika war für mich, dieses Land Peru, einfach sehr herausstechend. Mhm. Und ich habe mir das so in den Kopf gesetzt. Meine Eltern wollten natürlich lieber, dass ich nach Australien gehe oder so. Aber irgendwie hat es mich dahin gezogen. Und habe mich dann eben für diesen Freiwilligendienst beworben und bin dann zu einer Gastfamilie und habe da eben dann in einer Blindenschule gearbeitet, weil ich vielleicht auch überlegt hatte, so vielleicht wäre auch was Soziales was für dich. So mit diesem, die Ausbildung zur Modistin, da habe ich lange tatsächlich, ich würde mal sagen, so nach Ausschlussverfahren ich habe erstmal alles andere ausprobiert oder mir alles erstmal angeschaut, bevor ich mir wirklich sicher war, dass ich das auch machen will.
Also kann man sagen, dass diese Reisen nach Peru auch so ein bisschen, eine Findungsreise, ist das der richtige Ausdruck?
Richtig.
Also auf jeden Fall so ein Innehalten nach dem Schulabschluss.
Genau.
Wohin will ich denn eigentlich?
Richtig, ja. Und da habe ich dann wirklich auch einfach diese Frauen mit ihrer Tracht gesehen und den bunten Farben, und es hat mich so gecatcht, dass ich bin morgens im Bett aufgewacht, und dann ist es wie ein Blitz durch meinen Körper, und dann habe ich den Entschluss gefasst, wenn du wieder zurück in Deutschland bist, machst du die Ausbildung zur Modistin. Und es war einfach eine ganz tolle Reise, die mich dazu gemacht hat, zu dem, was ich jetzt auch bin oder warum ich jetzt hier auch vielleicht sitze, dass ich einfach den Mut hatte, vielleicht auch die Ausbildung dann zu machen. Mhm. Ja.
Lass uns mal über diese Inspiration ein bisschen näher sprechen, die dir da begegnet sind. Ich meine, Peru und Unterfranken, ich war noch nie in Peru, aber ich denke mir halt, es sind schon verschiedene Welten von der Landschaft, von dem, wie die Leute leben, mit was sie vielleicht auch, welchen Herausforderungen sie zu tun haben, und natürlich auch die Farben, was die Leute anhaben. Du hast gerade die Trachten schon angesprochen. Sind die Farben froh oder mit was laufen die Leute herum?
Also natürlich laufen jetzt nicht alle in der Tracht rum. Es gibt natürlich, also die meisten laufen ganz normal, wie wir auch, haben ganz normale Klamotten an. Aber es ist einfach diese auch Lebensfreude, die Musik, dieses Leben, diese Gastfreundschaft, die Sprache, also dieses Castellano ist ja auch wunderschön, wenn man das spricht, habe ich dann dort auch gelernt, also nicht perfekt, aber hat natürlich mir riesengroßen Spaß gemacht, auch einfach mal in diese Welt einzutauchen und mal wirklich auch was anderes zu sehen als jetzt, ich sag jetzt mal, den Lebensstandard, den wir hier in Europa haben.
Hat den Blick auch ein bisschen geweitet.
Ja, sehr.
Und auch den Blick vielleicht verändert auf die eigene Heimat.
Mhm.
Inwiefern, sozusagen?
Ja, einfach dieses sehr dankbar sein, jeden Tag eigentlich, was wir hier haben, also diesen Wohlstand. Und ich sag jetzt auch mal, eine Heizung zu haben. Oder also eigentlich so ganz banale Dinge, die für uns hier selbstverständlich sind, die aber natürlich woanders, die es da einfach nicht gibt, vielleicht auch. Oder weil sie es sich auch nicht leisten können. Aber das ist auch völlig okay. Die ziehen sich dann halt einen dicken Pulli an und dann ist es, dann passt es für die auch. Also das ist so wenig. Die sind einfach zufriedener, würde ich mal sagen, obwohl sie vielleicht nicht so viel haben wie wir und sind einfach, ja, ich würde sagen, glückliche Menschen.
Ja, das ist, hört sich auf jeden Fall nach Einflüssen an, wo man gut in sich reinlassen kann.
Ja.
Wo man, ja. Welche Rolle spielen denn Hüte, also in der Kleidungskultur in Peru? Das ist jetzt sehr klischeebehaftet, aber man kennt eben Bilder von Leuten aus Peru, so mit so einem Hut auf.
Ja.
Und denkt man auch, dass es wahrscheinlich von der Funktion her erstmal kommt, dass es Schutz bietet vor Witterungseinflüssen. Wie oft haben die Leute da Hut auf?
Die Männer und Frauen, also würde ich auch eher sagen, wieder Tracht. Eher, also die Frauen, die, ich sag mal, die Quechua-Frauen, die indigene Bevölkerung, die tragen schon das sind ja eigentlich diese Herrenhüte, das sind ja so kleine Melonen. Und die Männer die tragen schon auch viel Hut, was ich total goldig fand. Ich war tatsächlich 2023 noch mal ein halbes Jahr in Südamerika reisen. Da habe ich was ganz Goldiges gesehen, da hat es geregnet und der Mann hatte einen Filzhut auf und hat sich aber eine Plastiktüte über den Hut, weil das halt für ihn so ein wichtiges Kleidungsstück ist, dass er den natürlich nicht, ich sag mal, beschmutzen wollte oder der wollte auch nicht, dass der nass wird. Also da achten die wirklich auch sehr auf das, was sie haben, obwohl der Hut natürlich hätte nass werden können, aber fand ich total goldig.
Drückt da die Wertschätzung aus für dieses Kleidungsstück.
Ja.
Das ist das Gegenteil dann von Fast Fashion, wie man so nennt.
Richtig.
Oder Wegwerfklamotten, die man sich für wenig Geld holt und dann ein paar Mal anzieht, dann fallen sie einem vom Leib. Und das ist dann auch wirklich so ein Lebensbegleiter, dieser Hut, ne? Wie wir es vorhin gesprochen haben.
Ja, würde ich schon sagen. Also
entsteht ein besonderes Verhältnis.
Es war auch immer ein Türöffner. Da gab es natürlich auch viele, die Hüte gemacht haben. Ich war auch in Ecuador dann 2023, wo ja auch die Panama-Hüte herkommen, in Cuenca. Da werden die geflochten und habe dann natürlich auch immer erzählt, hey, ich bin auch Hutmacherin und dann, wow, und dann wurde mir das gleich alles erklärt und gemacht und es war natürlich total spannend für mich auch, einfach mal zu sehen, wie die das machen und gleich Karten ausgetauscht und das war total schön einfach dieses, irgendwie war man auf so einer Ebene, aber natürlich auf einem, kommt von einer ganz anderen Welt eigentlich, ne?
Und du hast ja in deinen Kollektionen, ich habe mich mal ein bisschen umgeguckt auf deiner Homepage, gibt es, glaube ich, zwei Kollektionen, die offensichtlich inspiriert sind durch deine Aufenthalte. Die eine heißt Peru, die andere heißt Südamerika. Wie gehst du da ran? Also wie viele traditionelle Einflüsse nimmst du auf und wie deutest du die dann um oder arbeitest du die um? Was ist da so dein Ansatz?
Also ich gehe erstmal auf die Südamerika-Kollektion. Die habe ich gemacht, als ich eigentlich direkt von meiner Reise wiederkam, 2023. Da habe ich viele Bänder auch gekauft in Südamerika, also in Peru, in Ecuador, in Panama und in Kolumbien. Und habe die dann auch gekauft, hab Paket gepackt und habe die nach Deutschland geschickt. Und diese Kollektion ist wirklich stark beeinflusst von diesen Bändern und auch von Hüten, die ich dort gesehen habe. Zum Beispiel, da gibt es ja auch in Ecuador vor allem die Cowboys, würde ich mal sagen, die dann auch in den Anden auch ihr Vieh treiben und die haben auch dann wirklich Cowboyhüte auf. Da in der Kollektion ist auch ein Cowboyhut und da habe ich einfach mich eigentlich die Erlebnisse, die ich dort erleben durfte, versucht in diese Kollektion einzubringen. Mhm. Und jeder Hut, wenn man jetzt mal sich die Kollektion anschaut, sind Orte, wo ich eben in Peru oder in Südamerika war. Genau, also da würde ich sagen, es ist eine Reise durch Südamerika.
Und dann gibt es noch die Peru-Kollektion.
Genau, und die ist eigentlich, weil ich einfach halt wirklich beeinflusst bin, immer noch von den Farben. Ich mag auch diese Herrenhüte, die ja dort auch die Frauen tragen. Das war einfach für mich diese farbenfroh, diese Welt der Farben wollte ich einfach in diese Kollektion bringen. Genau.
Ist dir, glaube ich, auch gelungen.
Gut, danke.
Der Entschluss ist Laura Zieger vor gut 15 Jahren gekommen bei einem Aufenthalt in Peru. Laura, hast du dir gesagt, so, ich will jetzt Modistin lernen und werden. Ich will rein in dieses traditionsreiche Handwerk. Klären wir vielleicht mal grundsätzlich. Hutmacher, Hutmacherin und Modistin, das sind zwei Begriffe, die haben starke Unterschiede oder sind es eher Nuancen?
Ich würde sagen Nuancen. Mhm. Also ich habe ja auch gerade erzählt, ich habe auch einen Herrenhut auf. Also, oder ich kann dazu vielleicht sagen, ein Hutmacher, der macht eher die Herrenhüte. Oder es gibt ja auch im Bayerischen noch den Huderer, der Herrenhüte, Trachtenhüte macht. Und die Modistin ist eigentlich, also es steht so im, ja, es ist so geschrieben, macht eigentlich Damenhüte. Mhm. Und ganz früher gab es eben die Putzmacherin, die eigentlich dann überging zur Modistin. Also die Putzmacherin hat den Putz an den Hut gebracht, die hat dann diese Seidenblüten hergestellt und hat den Hut herausgeputzt. Und ich würde dann, der Hutmacher hat dann den Hut fertig, also hat den Hut erst gemacht und dann hat die Putzmacherin eben die Garnitur
veredelt sozusagen.
Ja, genau.
Oder
ja.
Das eine war, ist das dann auch eine schwerere, also körperlich anstrengendere Arbeit? Jetzt ein bisschen klischeehaft, was die Männer dann gemacht
schon,
haben?
Schon, ja. Oder, ja. Und jetzt mache ich ja auch, also ich ziehe ja jetzt auch den Filz über die Form und habe natürlich, das ist auch im Endeffekt die Arbeit, die wahrscheinlich ganz früher dann die Männer gemacht haben. Ja.
Da gehen wir, wollen ja so ein bisschen über deine Ausbildung sprechen, die du, glaube ich, in Potsdam absolviert hast.
Richtig.
Aber wenn wir jetzt schon dabei sind, dann lass uns doch bei den entscheidenden Handgriffen bleiben. Mhm. Alle Details können wir wahrscheinlich nicht erzählen, da wird man ein bisschen einen Rahmen sprengen. Aber die Form, die du gerade angesprochen hast, das ist eine Holzform, oder? Und da muss man dann das Material so rüberziehen, oder erklär mal ein paar Handgriffe, die da anstehen.
Genau, also es gibt natürlich verschiedene Holzformen, ne? Also es gibt runde, dann wo man diese Herrenform, wo dieser Kniff oben drin ist. Es gibt verschiedene Ränder, da gibt es eigentlich wie so ein Stecksystem, wo man dann die verschiedenen Köpfe und Ränder zusammenstecken kann. Mhm. Und da gibt es, das ist so wie beim Schuster und seinen Leisten, auch verschiedene Größen. Weil jeder Kopf hat ja auch unterschiedliche,
große Schädel und kleine Köpfe.
Und da kann man natürlich auch dann mit der Holzform das anpassen. Man kann aber auch vieles noch selbst, man kann auch damit spielen, man kann auch noch einen Strumpf über die Form ziehen, dass man, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und dann hat man eben diese Holzform, hat dann seinen Filz und zieht dann mit, meine Frau Helzbar, für Sie mit Hitzedruck und Feuchtigkeit.
War das so ein Leitspruch von
Frau,
ihr?
Ja, also Frau Helzbars Chefin hat es schon immer gesagt und das ist jetzt immer unser Hitzedruck und Feuchtigkeit. Zieht man das dann, wenn der Filz dadurch dann eben weich, wird dadurch weich und dann zieht man den über die Form. Und dann steckt man den fest und bügelt und steckt den fest und irgendwann ist er dann glatt über dieser Form und dann trocknet der Filz über Nacht. Und dann kann man ihn am nächsten Tag dann weiterverarbeiten.
Und die Auswahl der Materialien, der Farben, das ist wahrscheinlich vorher, logischerweise
alles. Das
alles
vorher, ja, genau.
Und da wird es ja dann auch noch richtig spannend. Ne? Also kannst du dann deine eigene Handschrift dann sozusagen ausleben, wenn man so möchte.
Richtig. Mhm. Das ist natürlich, wenn ich eine eigene Kollektion mache, dann entscheide es natürlich ich. Also was mir da jetzt gefällt, welche Farbe zu welcher Form passt. Das geht so, ich sage immer, vom Kopf in die Hand. Also ich mache mir jetzt nicht vorher, ich male mir jetzt nichts auf, sondern das ist auch tagesabhängig oder was ich vielleicht auch gerade für Inspirationen habe, wie ich drauf bin. Auch viel, vielleicht auch Musik. Also das ist so, kann man eigentlich, es ist schon ein sehr kreativer Prozess.
Also ein intuitives Arbeiten dann auch?
Auch, ja.
Kommst du da in so eine Art Flow? Gibt es ja diesen Begriff des Flows, den manche vielleicht im Sport haben, dass man da in so einen eigenen, wie soll ich es ausdrücken, in so einen eigenen Fluss reinkommt? Halt.
Ja, also manchmal hat man so Tage, wo ich sage, okay, heute mache ich bam, bam, bam und dann sucht man sich halt seine Farben raus oder man bestellt da noch was und dann hat man schon so ein grobes Konstrukt und hat dann einfach auch eine tolle Aufgabe so über die Wochen, dass man da einfach was Tolles entstehen lassen kann.
diese Dinge, die du da gelernt hast als Modistin, das ist ja ein, soll ich sagen, eingetragener oder ein offizieller Ausbildungsberuf. Mhm. 3 Jahre geht's höchstwahrscheinlich, nehme ich mal an, wie andere Handwerksausbildungen auch. Als du dann in Peru diesen Entschluss gefasst hattest, so, da will ich jetzt hin, wie leicht oder wie herausfordernd war das, eine Ausbildungsstelle tatsächlich zu finden?
Ja, also es ist jetzt nicht, dass es gibt Modisten, jetzt würde ich schon sagen, nicht wie Sand am Meer. Und damals war das ja auch nicht so, dass man das einfach alles mal schnell easy im Internet gefunden hat. Also ich habe da tatsächlich schon mir übers Internet, ich sage jetzt mal, ich glaube, es waren 30 Hutläden in Deutschland rausgesucht.
Also hast bundesweit dich umgeguckt.
Und habe wirklich alle abtelefoniert und 10 haben ausgebildet. Mhm. Das ist ja dann auch nicht immer gleich, dass die auch ausbilden, ne?
War dann die erste Frage vermutlich, ob sie überhaupt ausbilden.
Genau, bilden sie aus, ja. Und da war dann schon viel Nein oder Ja oder viele auch so, oh Gott, wollen sie das wirklich? Also,
echt, ja? Wurde dir teilweise auch mit Skepsis abgeraten. Begegnet, oh, da ist eine junge Frau, die will das auch machen.
Ja.
Die versuchen wir jetzt mal echt.
Warum? Ja, tatsächlich. Warum? Ja, ich hatte da ernste Gespräche mit Menschen, die dann,
selbst Hutmacher oder Modisten, die gesagt haben, lass mal lieber die Finger davon.
Ja,
oder?
Auch, ja. Aber da habe ich mich natürlich nicht von abhalten
Nicht, lassen. Sonst stehst du nicht hier oder zumindest nicht in der Funktion.
Ja,
oder
mit ich wollte das schon unbedingt lernen.
Ja.
Und ich meine, man kann auch sowas lernen und es ist ja dann, man, ne, ob das dann weitergeht für einen, ist ja die andere Frage. Aber das Schöne ist, für mich ging es ja weiter oder geht es weiter.
Das ist mal die eine Weiche, wo man sozusagen in eine bestimmte Richtung abbiegt.
Genau.
Aber es heißt ja nicht, dass da irgendeine Endstation schon vorgegeben
Richtig.
Ist.
Richtig.
Es kommen ja noch ein paar andere Abzweigungen auch. Ja.
Ja.
Und die Weiche hatte ich dann nach Potsdam geführt.
Genau, ich bin dann, ja, habe mich dann auch in Potsdam unter anderem beworben. Und da hat es mir eigentlich am besten gefallen. Auch so die Stadt fand ich schön, so auch neben Berlin, und aber nicht so groß wie Berlin. Und dann habe ich dort meine 3-jährige Ausbildung gemacht.
Und verbunden mit Berufsschule, nehme ich an.
Genau, die Berufsschule war in München.
Okay.
Also ich bin tatsächlich nicht viel gefahren.
Ja.
Und ja, aber das habe ich dann tatsächlich einfach, ich sag mal, auf mich genommen, weil ich das auch wirklich machen wollte und hat sich gelohnt.
Stand am Schluss dann so eine Art Gesellinnenstück? Also
ja, genau.
Muss man so eine Kopfbedeckung machen und die wird dann begutachtet? Und,
Man macht drei Kopfbedeckungen. Einmal, oh Gott, eine aus Stroh, da gibt es wirklich dann Vorgaben, also wie beim Schreiner dann auch mit, weiß ich nicht, Schubladen oder so. Bei mir war es dann so ein Strohhut, der zweiteilig gearbeitet werden musste, nach eigenem Entwurf. Dann gab es eine Kopfbedeckung mit Unterform, die man dann beziehen muss, auch eigener Entwurf. Und dann musste man einen Filzhut nacharbeiten.
Mhm.
Also 3 Sachen, die musste man innerhalb von einer bestimmten Zeit dann fertigstellen und das wurde dann bewertet.
Und dann hast du deinen Gesellinnenbrief in der Tasche gehabt.
Richtig.
Und dann ging es nach London. Und dahin fliegen wir gleich. Um Hüte und sonstige Kopfbedeckungen dreht sich's heute bei Habe die Ehre. Im Gespräch mit Laura Zieger aus Würzburg, Modistin, mit Wurzeln in Unterfranken, mit Station in Peru, Ausbildung in Potsdam. Und als du dann die Ausbildung in der Tasche hast, bist du erstmal nach London.
Ja, genau.
Nicht zum Sightseeing, sondern zum Arbeiten hattest du dann deine Hutschachteln, deine Werke dabei und hast dich vorgestellt oder wie lief das dann ab?
Tatsächlich habe ich erstmal Bewerbungen an Modistinnen nach London geschickt.
Schon im Vorfeld dann geplant, so richtig.
Aber da hat sich keiner gemeldet.
Okay.
Und dann habe ich gedacht, naja, dann fliegst du da jetzt hin und bin dann einfach, habe da dann an die Türen geklopft und habe denen meine Gesellenhüte dann gezeigt. Mhm. Und da hatte ich dann direkt 2 Zusagen bei Gina Foster und Jess Colette und habe dann dort angefangen zu arbeiten.
Ja, cool. Also schon gewisse, wie soll ich sagen, ja, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, da so anzuklopfen in London, der Millionenmetropole, der Fashion-Metropole und sage, hallo, ich mache Hüte, hier sind ein paar und ich will bei euch mitarbeiten.
Ja, ich in London oder in England würde ich sagen, also ist es auch so, da gibt es jetzt nicht so diese 3-jährige Ausbildung. Das ist viel, viele machen da Praktika und sagen dann, okay, ich mache jetzt Hüte und vertreibe die.
Ist ein offener, weniger reglementiert, oder?
Genau,
ja.
Also Deutschland ist ja sehr von der Ausbildung her schon, würde ich sagen, hochwertig mit 3 Jahre oder man macht ein Studium oder so. Und ich würde sagen, in London war das eher so Learning by Doing und man kann dann sein Geschäft aufmachen. Und ich denke, das hat denen schon auch ganz gut gefallen, dieses, okay, ich habe das 3 Jahre lang wirklich gelernt. Mhm. Man muss aber dann auch dazu sagen, die Modistinnen in London, die waren halt auch sehr, ja, so Design und waren etwas offener vom Blick. Wir haben halt gelernt, okay, wir ziehen jetzt den Hut über die Form und klar, man ist natürlich auch kreativ in dem Prozess, aber London hat mir schon nochmal so dieses Auge, diese Augen nochmal geöffnet in verschiedene Richtungen.
Ich habe mich gestern mal im Internet rumgetrieben, weil auf deiner Homepage stehen ja die Namen, wo du warst und die habe ich da mal eingegeben. Mhm. Also Jess Collette ist eine Hutmacherin eben aus London und ich habe gesehen, die hat zum Beispiel bei der Krönung vor kurzem von King Charles, hat sie einen Hut gemacht für Samantha Cameron, ihres Zeichens die Ehefrau des ehemaligen Premierministers James Cameron, also schon, soll ich sagen, betuchte Kundschaft, wichtige Leute aus dem, vielleicht auch Adel, keine Ahnung, auf jeden Fall richtig. Aus Politik. Ja. Das waren dann so die Kundschaft, mit denen die da zu tun hatten und du dann auch, oder?
Ich direkt, also wir haben, das Schöne war, ich kam zu der Zeit, wo wir kurz vor dem Pferderennen Ascot waren und da haben wir wirklich, das war die heiße Phase, habe ich bei Gina Foster und auch bei Jess Collette viel für eben dieses Pferderennen gemacht und halt für die ganzen Royals und die...
Wahnsinn.
Die da eben eingeladen waren. Und das war wirklich sehr spannend.
Ja, ich habe mich da, genau, das ist mir nämlich auch, muss ich gleich mal rein, Ascot, das Pferderennen, habe ich mal auch geguckt, weil das fiel mir auch ein. Ich wusste irgendwie Pferde und verrückte Hüte. Es gibt es wohl seit 1711, ist gar nicht so weit weg von London. Und es ist wohl so, die Männer, die haben immer so relativ steifen Dresscode und die Frauen gehen dann steil sozusagen mit ihren Hüten.
Ja.
Ja, auch eine... witzige Funktion oder Symbolik vom Hut. Also sehen und gesehen werden dann oder was steckt da dahinter? Was ist die Motivation? Wie würdest du das sagen?
Ja, würde ich schon. Also es gibt ja bei dem Pferderennen gibt es eben drei Ränge. Mhm. Da gibt es die Royal Enclosure, da wird man eben zu eingeladen, da ist dann auch die Queen. Dann gibt es den Grandstand und den Silvering. So Silvering ist, würde ich sagen, so Oktoberfest. Und Grandstand kann man sich dann eben eine Karte kaufen. Ich war natürlich auch dort, habe auch die Queen gesehen, natürlich nur von Weitem, weil ich natürlich nicht in der Royal Enclosure eingeladen war. Das war schon sehr spannend, auch dann zu sehen, da wo ich auch an Hüten mitgearbeitet habe, die dann wirklich da neben der Queen standen. Mhm. Also das war schon sehr aufregend. Und bei Gina Foster hatten wir einen Hut für Kate gemacht.
Kate Middleton,
danke,
oder?
Ja, genau. Ja. Und dann hat sie gesagt...
Ich bin natürlich total drin in diesem Adel, Schmarrn, aber Kate Middleton...
Ja, ich leider auch nicht so.
Ja.
Und sie hat dann gesagt, ja, bring doch mal diese Hutschachtel zum... Oh Gott, war das dann der Kensington Palace?
Buckingham Palace vielleicht?
Die
oder?
Ich glaube, die haben damals im Kensington Palace gewohnt.
Da durftest du den Hut dann
ausliefern.
Und ich musste
den dann dahin bringen,
ja.
Ist
ja filmreif fast.
Filmreif, ja. Und dann, aber natürlich an der Pforte, ne? Aber ich habe dann gesagt... This is for Kate.
This is for Kate. Ja, in der Buckingham Palace gibt es ja dann die Typen mit den Bärenfellmützen.
Ja.
Habt ihr aber keine repariert wahrscheinlich, oder?
Nee, das haben wir nicht gemacht.
Das ist dann eine andere Geschichte. Ja. Aber ja, England und Hüte. Mir sind noch die Bobbys eingefallen, die Helme von den Polizisten. Und ja, also es haben so ganz typische Formen, diese Bobby-Helme.
Das stimmt.
Welchen Stellenwert haben Hüte, Kopfbedeckungen in England? Ist das anders als in Deutschland?
Auf jeden Fall.
Ja.
Also da ist diese Selbstverständlichkeit, Hüte zu tragen, so, ja, das ist einfach wie ein Schuh anziehen. Zu jedem Gartenfest, da wird eine Kopfbedeckung aufgesetzt. Und wir sagen ja hier zu diesen... Shishi auf dem Kopf, also das sind ja so kleine Sachen, Fascinator oder Headpiece oder Haargesteck, aber bei denen ist es einfach ein Hut, weil das halt so ein, das ist einfach, weil da steckt auch so viel Arbeit drin und die kombinieren auch Sachen, wo ich direkt nach meiner Ausbildung, wo ich gesagt hätte, oh Gott, das ist doch überhaupt nicht der Blauton, nee, das geht nicht. Oder dieses kariert, gut, es war jetzt auch modern, kariert mit Blumen oder Streifen mit Punkten oder so. Das ist für die, das setzen die auf. Und dann tragen die es mit so einer Selbstverständlichkeit, dass das dann gut aussieht. Also einfach die tragen es einfach.
Du hast ja vorhin schon mal den Blick auf London gemacht, den Vorausblick, als du deinen ersten selbstgemachten Hut im Würzburger Schulbus dann aufhattest und der irgendwie knallrot geworden bist.
Ja.
Und aber jetzt mit dem Selbstbewusstsein, das du spätestens dann in London bekommen hast, es ist so, man braucht keinen Mut zum Hut, sondern man Richtig. Setzt den auf, oder wie siehst du das?
Ja, einfach tragen und sich selber damit wohlfühlen und nicht unbedingt jetzt denken, was andere davon halten. Und in London gibt es so viele unterschiedliche Menschen, da kommt ja alles zusammen, und es war einfach wunderschön, es zu sehen. Und was mir manchmal natürlich in Unterfranken ein bisschen fehlt, aber dann kann man ja auch mal wieder woanders hinfahren und sich da ein bisschen Inspiration holen, und dann ist es auch schön, wieder hier zu sein, natürlich.
Seit ihrer Jugend begeistert sich die Würzburger Modistin Laura Zieger für Kopfbedeckungen, für die Optik und Ästhetik, für Formen, Materialien, Farben, Verzierungen, den Putz. Und sie hat auch ganz früh schon angefangen, sich mit zusätzlichen Sinnebenen von Kopfbedeckungen zu beschäftigen, zum Beispiel mit der Symbolik. Denn es drückt eben schon was anderes aus, ob man jetzt eine Krone auf dem Kopf hat oder eine Schiebermütze, ob es ein Zylinder ist oder eine Baseball-Cap. Und jetzt gleich in Stunde 2 unserer Sendung, da sprechen wir auch über dieses faszinierende Feld, über die soziale Aussagekraft und Wirkung dessen, was die Menschen auf dem Kopf tragen.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Als sich Laura Zieger dazu entschlossen hat, das alte Handwerk der Modistin zu lernen, die Tradition der Hutmacherkunst in all ihren Facetten, da hat es auch skeptische Stimmen gegeben von außen, mach mal lieber was anderes, es hat doch keine Zukunft. Aber die Unterfränkin ist der Stimme in ihrem Innern gefolgt, und sie ist erfolgreich als Modistin mit eigenem Atelier, eigenen Kollektionen, und jetzt in der zweiten Runde von Habe die Ehre. Da sprechen wir zum Beispiel darüber, was das eigentlich für Leute sind, die da kommen und sich einen Hut machen lassen, nur für sie. Was treibt die an? Welche Funktion soll der Hut erfüllen? Welche Sehnsüchte vielleicht auch? Und wie findet Laura Zieger den Hut, der zu einem bestimmten Kopf passt, zu dem Menschen, der ihn aufsetzt? Auf was kommt es da an? Ich habe die Ehre im Gespräch mit der Modistin Laura Zieger. Laura, gehen wir nochmal zusammen den Weg vom Wunsch und von der Idee bis zum fertigen Hut. Da kommt also jemand zu dir zum Erstbesuch ins Atelier, bald in den Hutladen in Würzburg, und sagt, ich will einen Hut haben, maßgefertigt, nur für mich. Wenn jemand diesen Schritt geht, hat er oder sie dann meistens schon ganz konkrete Vorstellungen, was da rauskommen soll, oder welche Erfahrungen hast du da so gesammelt?
Es ist sehr unterschiedlich. Mhm. Also oft kommen die Leute und sagen, ja, sie hätten gerne einen Hut, und ich berate da natürlich auch dahingehend. Also ich stelle erstmal Fragen, für was soll der Hut sein, für welchen Zweck, vielleicht auch für welchen Anlass, was gibt es für Kleidungsstücke, die man vielleicht dazu gerne tragen möchte, weil ich glaube, es ist schwierig, so einen Hut für alles. Es gibt ja auch Wanderschuhe, es gibt Pumps, es gibt Sandalen. Also das darf man, glaube ich, bei einem Hut auch nicht vergessen. Es gibt Winterjacken, Regenjacken. Also bei einem Hut gibt es auch Strohhüte, Filzhüte, Kappen, Basecaps. Da gibt es wirklich dann, da muss man einfach gucken, welchen Zweck der Hut die Kopfbedeckung erfüllen soll. Und dann kommt es natürlich auch total auf die Person an, die zu mir kommt. Und da berate ich dann schon immer sehr individuell, einfach passend zu der Person, zu dem Charakter, zu dem Style, den richtigen Hut zu finden.
Das stelle ich mir eine spannende Aufgabe vor, ja, oder eine schöne auch. Magst du den Teil deiner Arbeit?
Sehr, ja. Also das,
aber man hat halt mit den Leuten auch zu tun dann.
Genau, und da kommt ja immer, also jetzt gut bei mir bei Hut gemacht, in meinem Atelier hatte ich schon Termine, also da kamen die Leute dann wirklich so, okay, heute kommt jemand oder so, und im Hutladen, jetzt in der Augustinerstraße, da kommen ja täglich mehrere Leute rein, und da geht die Tür auf und da weiß man ja nie, wer da jetzt vor einem steht.
Was kommt da jetzt?
Was kommt da jetzt? Und das Schöne ist, dass wir unsere Tür einfach wirklich für jeden offen ist und da auch alle möglichen Menschentypen beraten haben, und das einfach super spannend ist, weil es ist immer eine Überraschung. Und man muss sich ja innerhalb von 2-3 Sekunden auf die Person auch dann einstellen. Es ist ja nicht immer, dass man immer gleich vorgeht, sondern man hat dann vielleicht den gleichen Humor oder man haut dann mal hier was raus oder man ist, das ist eine Person, die ist eher zurückhaltend und ist sich unsicher, und dann muss man natürlich der Person auch die Sicherheit geben, dass vielleicht jetzt genau dieser Hut zu der Person passt.
Mhm. Ja. Jawohl, genau, es gibt ja die unterschiedlichsten Typen an Menschen, also zum Glück, ja. Und der eine ist eben nach vorne und offensiv und da haut man einen Spruch raus, der andere ist vielleicht eher so, ja, begegnet der Welt eher zurückhaltend. Ja. Und wie ist dann deine Erfahrung? Sollte ein Hut den Grundcharakter des Menschen eher unterstützen? Oder ist es manchmal auch gerade cool wenn oder interessant, wenn da so Kontraste entstehen? Also wenn jetzt jemand vielleicht einen schrillen Hut wählt, und obwohl er eher ruhig ist, oder?
Da gibt's auch kein Schwarz und kein Weiß. Es gibt auch manchmal Menschen, die kommen rein und sagen, oh, ich habe noch nie einen Hut aufgehabt, ich bin mir total unsicher. Und dann sage ich, setzen Sie bitte doch mal den Hut auf. Mhm. Und dann sind die oft total überrascht und gucken in den Spiegel und wow. Und dann, ja, dann strahlen die Augen und dann merken die selber, okay, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es vielleicht jetzt der Hut ist, der vielleicht doch ein bisschen auffälliger ist, der jetzt aber einfach zu der Person dann auch passt und der Person steht. Und oft entscheiden sie sich dann auch für vielleicht das etwas gewagtere Modell. Aber wie gesagt, da gibt es jetzt auch kein Rezept, was da jetzt die Garantie ist, dass es jetzt, da muss man einfach, das muss man ausprobieren und auch dann auf die Person eingehen und dann auch vielleicht eine Richtung einschlagen, wo es dann einfach für die Kundin oder den Kunden einfach, wo er sich dann auch gut fühlt mit. Mhm.
Ich habe gelesen, in dem Interview, das du schon gegeben hast, dass so der schönste Moment eigentlich ist, wenn jemand dann den fertigen Hut zum ersten Mal auf den Kopf setzt. Also ja. Das ist ja dann schon das Endergebnis von so einem längeren Prozess.
Ja.
Was ist so toll an diesem Moment oder was kann passieren in diesen Augenblicken?
Das ist einfach, also dafür mache ich Hüte, für dieses, man berät, das dauert ja dann 2-3 Wochen, bis man sich dann wieder trifft und der Hut fertig ist. Oder man hat auch Zwischenanproben manchmal. Und so entsteht dann eben Stück für Stück der Hut. Und wenn die dann kommen und ich denen den Hut zeige und die den dann aufsetzen und der Moment, wo die den aufsetzen, da bin ich immer, das ist immer so eine Sekunde, wo ich dann total gespannt bin, ob er passt, ob ich das richtig gemessen habe, ob ich das Futterband richtig eingenäht habe, ob die Form auch bei der Person gut aussieht, ob die Farbe passt, so alles, dieses ganze Konstrukt, ob das dann wirklich auch der Person, einmal muss es der Person ja gefallen und das ist dann diese eine Sekunde. Und das Schöne ist, dass es dann immer, also fast immer, wirklich einfach dieses Strahlen in die Gesichter bringt und dann, dann freue ich mich natürlich riesig und das ist einfach schön.
Also Hüte machen glücklich?
Ja, würde ich schon, also mich schon, ja. Und auch zum Glück meine Kundinnen und Kunden. Ja.
Verändern sie sich dann in dem Moment auch, also die Menschen, die den Hut aufsetzen?
Ja.
Was macht der Hut mit jemandem im besten Fall?
Man steht aufrechter, der Kopf irgendwie, das ist alles so ein, das von Kopf bis, also wenn man den Hut aufsetzt, würde ich sagen, ändert sich auch die Haltung von Kopf bis Fuß. Und es ist einfach ein schönes Gefühl, Hüte zu machen, aber auch Menschen zu behüten. Mhm.
Ja, da bist du schon, wir haben dieses sprichwörtliche Behüten auch schon ein paar Mal ins Spiel gebracht. Ist mir auch aufgefallen gestern, dass es ganz viele Sprichwörter gibt mit Hut, also Hut in den Ring werfen und was weiß ich alles. Weiß nicht, du bist jetzt keine Sprichwortexpertin wahrscheinlich, aber das ist ja schon irgendwie auch, ja, ein Zeichen, was da alles drinsteckt an Facetten, ne?
Ja.
Irgendwie, ja.
Ja, also auf jeden Fall dieses Behütetsein ist ja wirklich in vielerlei Hinsicht. Also ob es jetzt symbolisch ist oder auch im übertragenen Sinne, finde ich einfach schön. Und man fühlt sich also auch behütet mit einem Hut. So.
Anders angezogen auch, vielleicht kompletter angezogen? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke mir ja oft, also ich muss, wenn ich manchmal Politiker sehe, die dann im Winter draußen ein Interview geben und dann haben die ihre Mäntel an und einen dicken Schal und dann guckt da dieser kleine Kopf raus und dann denke ich mir mal, warum hast du jetzt keinen Hut auf?
So das eine Mini-Murmel guckt dann zwischen den riesigen Schalen.
Wenn die einen Hut auf hätten, also früher war das ja eher gang und gäbe, auch gerade bei, ich sag mal,
Winston Personen, Churchill zum Beispiel.
Zum Beispiel. Ja. Also früher hatten ja wirklich viele und auch, das ist ja, war ja auch ein Stand, also ein Ausdruck des Standes. Mhm. Und da, das würde ich mir manchmal wünschen, dass wieder mehr Leute, mehr Menschen Hüte tragen, ohne sich vielleicht da jetzt groß den Kopf zu machen.
Mhm. Sondern den Kopf größer zu machen.
Ja, richtig.
Ja, wir sind ja gerade in der heißen Phase des Wahlkampfs. Vielleicht kannst du noch einsteigen und
den Wahlkampfhut für alle Parteien, nicht für alle Parteien, aber ja.
Gab es auch mal einen Hut, den du gemacht hast, der dir so ans Herz gewachsen ist, dass du ihn irgendwie gar nicht mehr weitergeben wolltest?
Ich kann das umgekehrt sagen. Ich habe mir mal einen Hut gemacht und ja, und dann habe ich den aber, habe ich gemerkt, ich habe den aufgesetzt und habe gemerkt, nö, das ist nicht dein Hut. Und den habe ich dann eine sehr gute Freundin, also die hat den dann gekauft. Ja.
Und da ist eine Verbindung entstanden zwischen der Freundin und dem Hut?
Ja, also ich kannte die schon vorher, aber sie trägt den und das ist schön, dass er natürlich dann, ja, also getragen wird, der Hut. Und ich mache das mittlerweile so, wenn ich einen Hut mache, eigentlich für meine Kollektion und mir gefällt dann einer, dann nehme ich den. Aber mich selber beraten ist schwierig.
Vom Zylinder bis zur Baseballkappe, da werden Kopfbedeckungen verbunden mit einer bestimmten Symbolik, mit einer Aussage auch, vielleicht zum sozialen Stand oder was die Einstellung zum Leben betrifft. Laura, du bist ausgebildete Modistin, interessierst dich auch schon ganz lang dafür, für diese Aspekte, gerade auch für die Symbolik und Wirkung. Wie würdest du das beschreiben? Was an diesem Feld interessiert dich so oder fasziniert dich?
Ja, tatsächlich diese im Endeffekt Einfachheit, also was aufzusetzen und dann aber gleich einen anderen Stand zu suggerieren oder auch tatsächlich, wie du es vorhin schon angesprochen hattest, die Krone. Also wie krass ist es eigentlich, dass man gekrönt wird durch eben diese Kopfbedeckung und dann ist man der König. Ich meine, da kommen noch ganz viele andere Sachen dazu, aber das ist halt diese Symbolik, die mich schon seit meiner Kindheit tatsächlich beeindruckt. Und da gibt es ja wirklich, du hast auch angesprochen, die Basecap, die dann eher sportlich ist. Oder auch in der Französischen Revolution gab es ja auch diese eine Mütze.
War das die Jakobinermütze, glaube ich?
Ja, das ist gut möglich.
Ja, ich glaube, die steht für sowas Revolutionäres, für so ein, die ist oft rot mit einem runden Zipfel. Möchte mich jetzt nicht, vielleicht liege ich auch falsch, aber das, irgendwas ist da hängen geblieben aus dem Geschichtsunterricht. Ja.
Oder auch jetzt, ich meine, durch Serien wie bei den Peaky Blinders eben diese in den 20er, 30ern, diese Arbeitermützen, die ja jetzt schon immer auch eigentlich getragen werden.
Ist das eine TV-Serie gerade,
Peaky Blinders? Die gab es vor, ich glaube, 3 Jahren oder schon länger her. Und die ist jetzt, also durch so Serien, die wieder jetzt aktuell sind, wird es natürlich auch wieder in die Moderne getragen, obwohl diese Kopfbedeckung natürlich aus den 20er, 30er Jahren stammt. Das war dann die Kopfbedeckung der Arbeiterklasse. Also wie gesagt, auch wieder Symbolik, Stand, oder auch der Zylinder, der dann eben Zeichen der Industrialisierung, die Melone, Winston Churchill hatten wir ja auch schon. Da gibt es dann auch so, ich würde mal sagen, Personen, die man damit dann auch, die man ja auch einsortieren kann.
Ja, die kommen dann sofort in den Sinn.
Genau. Ne?
Ja. Lass uns das nochmal sozusagen der Reihe nach abklappern. Ich finde es total interessant. Also die Schiebermütze, dann eher so die Arbeitermütze. Und das war dann auch mehr oder weniger, also historisch auf diesen Stand, auf diesen gesellschaftliche Gruppe, erstmal beschränkt dann. Ne?
Ja, auch diese Hafenarbeiter, da gibt es ja auch die Docker-Cap, Dockermütze, die waren diese, die so rund und die geht so über den Ohren lang. Die ist jetzt auch wieder, würde ich sagen, modern. Diese Schiebermütze, die auch die Zeitungsjungen ja früher getragen haben und
Das Spannende ist ja, finde ich, wenn die dann halt irgendwie so eine Wiederrenaissance, so eine Art Wiedergeburt erleben und dann irgendwie in so einen komplett anderen Kontext auf einmal reinpurzeln können.
Richtig, ja. Da wäre zum Beispiel auch der Cowboyhut, der ja damals, klar, die Cowboys aufgehabt hatten, um sich auch zu schützen vor eben Staub, Wind, Regen. Und die Cowboyhüte damals waren so fest, also sie sind heute auch noch so fest, dass die ihre Pferde daraus tränken konnten. Die haben den Hut umgedreht und konnten dann ihre Pferde damit in Wasser geben.
Hat, glaube ich, Lucky Luke auch mal gemacht in der Folge.
Ja, cool.
Hat er auch einen guten Hutmacher auf jeden Fall. Ja.
So, das ist auch der Sinn dahinter, warum die auch so fest sind, diese Hüte. Und klar, und jetzt hat es, ich meine, letztes Jahr zum Beispiel Beyoncé hat es vorgemacht. Und ich würde sagen, der Cowboyhut hat spätestens jetzt auch wieder eine Renaissance bekommen. Und zum Beispiel aber auch zu Festivals. Dieser Festival-Look ist ja auch gerne mit Cowboyhut, Strohhut und sowas. Also es wird auch viel würde ich sagen, adaptiert.
Also Beyoncé, wer sie nicht kennt, auf BR Heimat läuft sie nicht so oft, US-amerikanische Sängerin, R&B, aber auch Country-Ausflüge.
Ja.
Und dann einfach eine wahnsinnig bekannte Person. Und wenn die sich dann in einem, keine Ahnung, in einem Musikvideo oder auf einer Tournee einen Cowboy-Hut auf den Kopf setzt, dann zieht das Kreise.
Richtig.
Und die ebben dann bis nach Würzburg, auch ja. bis in dein Atelier, wenn die Leute sagen, spürst du das dann, dass du vermehrt auch Anfragen hast in Sachen Cowboyhüte?
Also wir haben tatsächlich, die Frau Helsbach hat auch schon immer Cowboyhüte im Laden gehabt, weil es gibt auch Leute jetzt schon vor Beyoncé natürlich, aber das spricht natürlich die jüngere Generation an, die ein Faible dafür haben oder auch das tatsächlich fürs Reiten auch aufsetzen. Also da gibt es dann natürlich die unterschiedlichsten Gründe, warum man sich jetzt dann so einen Hut kauft.
Und den Zylinder hast du auch schon angesprochen. Ich habe mich jetzt nicht reingelesen, muss ich sagen, in die Kulturgeschichte des Zylinders. Da könnte man wahrscheinlich auch eine eigene Sendung mitfüllen. Aber du hast das Stichwort Industrialisierung gebracht. Also ist es so eine Verbindung, die da traditionellerweise besteht, dass der da aufkam, oder?
Ja, schon durch eben dieses, es gibt aber, ja, also bei dem Zylinder gibt es verschiedene Formen. Ich kann dir jetzt aber auch nicht genau sagen, welche Form waren. Da gibt es welche, die sind taillierter, es gibt welche, die sind zur Biedermeierzeit, die sind laufen oben etwas schmaler zu. Mhm. Da gibt es dann tatsächlich zu jeder Dekade nochmal bei den Zylindern unterschiedliche Formen. Und das war tatsächlich schon Schornstein, Industrialisierung, Zylinder.
Ah ja, ja.
Und
der Schornsteinfeger hat ja auch einen auf.
Stimmt.
Ja.
Ja.
Also ist das sozusagen die Symbolik der Schornstein? Steckt in der Kopfbedeckung drin. Ja?
Ich bin jetzt keine Historikerin. Nee.
Aber spannend. Ich finde es total interessant. Da könnte man sich wirklich rein verlieren auch.
Ja, ja.
Und das ist eigentlich auch das Tolle an deinem Handwerk. Ich finde es auch zum Beispiel beim Schuhmacherhandwerk ähnlich, dass das einfach so ein Kulturgut ist. Und wenn man will, kann man da sich wahrscheinlich ewig mit beschäftigen.
Ja,
ne?
Ja, schon. Also es gibt nichts, also es gibt zum Glück noch Bücher, aber im Internet wäre ich jetzt, weiß ich nicht, ob man da sich so sicher sein kann, ob das auch alles wirklich stimmt, was da steht.
Wahrscheinlich nicht.
Genau, deswegen muss man da einfach gucken, wo man sich da auch informiert.
Ja. Beyoncé hat man schon als prominente Hutträgerin. Hast du irgendwie einen prominenten Hutträger, den du magst oder der dir wichtig ist?
Naja, also die Queen ist natürlich oder war eine große Hutträgerin.
Ja, Prinz Charles nicht so, ne?
Nee.
Aber die Queen hat Standards gesetzt, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Und die war ja immer top gestylt. Also wirklich Wahnsinn. Es gibt natürlich jetzt so wie die Form, die ich jetzt zum Beispiel aufhab heute, diese Jazzform, Bruno Mars trägt natürlich auch gerne mal so Hüte, glaube ich.
Ich habe gestern mal nachgedacht, ich bin auf Pantau gekommen. Mhm. Kennst du den? Also das sind ja so tschechische Märchenfilme gewesen in den 70ern, also so in meiner Jugend. Das war eigentlich letztlich ein modernes Märchen. Pantau hat seine Zauberkräfte eben aktiviert, indem er so bestimmte Gesten gemacht hat auf seiner Melone.
Mhm, genau, die Melone.
Und dann ging es raus, ging es dann rund. Ne? Also da konnten die verrücktesten Dinge passieren. Da ist quasi diese magische Macht, hat ganz viel mit dem Hut zu tun gehabt. Das finde ich auch total spannend. Mhm. Und dann ist mir noch von James Bond eingefallen, von Goldfinger, das ist aber eher ein Fiesling. Da gibt es so einen Bösewicht, der hat so eine Melone, da ist so ein Metallrand an der Seite. Der kann das quasi als Wurfgeschoss.
Okay. Fällt mir jetzt noch Clockwork Orange ein.
Ja.
Film. Auch Melone.
Ja.
Und es ist tatsächlich, ich merke gerade, wie wir sprechen, es sind viel Herrenkopfbedeckungen jetzt, ne?
Mhm.
Also bei Damen, gut, da gab es dann die Schute und aber vielleicht gibt es bei Damen oft auch dieser Wechsel in der Mode, was bei Herren vielleicht eher die langen Klassiker dann auch hängen geblieben sind. Ne?
Hm. Ja. Wunderbar. Ja, wir schauen dann gleich noch in den Hutladen nach Würzburg. Da beginnt nämlich für dich ein ganz, ganz wichtiges Kapitel. Den wirst du, glaube ich, im März wieder eröffnen.
Ja.
Das ist schon eine besondere Geschichte, die jetzt ins nächste Kapitel geht. Rund um den Würzburger Hutladen, das ist ein Traditionsgeschäft in der Innenstadt, Denn du, Laura, mit Mitte 30, schickst dich quasi an, den Laden zu übernehmen, wo du als Kind schon warst, deine Mutter begleitet hast und eben auch deinen allerersten Hut selbst gemacht hast bei einem Schulpraktikum. Haben vorhin schon gehört, eingangs der Sendung, bist gerade kräftig am Wursteln. Innen wird viel ausgebaut. Wann willst du denn aufmachen?
Ja, also der Plan ist Anfang März. Ich sage jetzt extra noch kein Datum.
Irgendwann im März.
Weil wir einfach schauen müssen, wie es jetzt vorangeht. Aber freue mich schon riesig auf die Eröffnung. Und
Wie gehst du denn ran bei der Ausstattung? Du kennst den Laden lange. Du hast zwischendurch, glaube ich, auch dann da gearbeitet.
Ja.
Ein paar Tage in der Woche. Viel Tradition steckt da drin. Jetzt kommst du mit deinen neuen Ideen. Gibt es da so Sachen, die du auf jeden Fall so belassen möchtest? Oder sagst du jetzt hier neuer Wind, alles muss raus?
Nee, also ich würde mal sagen, beides darf da sein. Also Tradition ist ja sowieso schon mal durch das Handwerk. Da wird ja das Rad nicht neu erfunden. Im Endeffekt werde ich die Werkstatt offener gestalten, aber die Holzformeln, das Bügeleisen und der Hut weiter bleiben ja bestehen. Dann, wo ich mich sehr darüber freue, dass die Frau Helzbar, meine ehemalige Chefin, auch weiter noch im Hutladen arbeiten wird.
Ja.
Und die Elena Hupp, auch langjährige Mitarbeiterin, auch weiter.
Also das bewährte Team sozusagen.
Genau, also im Endeffekt das Team bleibt. Nur der Hutladen an sich, das Gesicht, wird umgebaut.
Jetzt ist ja so, die Frau Helzbar, die hat den ja gegründet oder aufgebaut vor über 30 Jahren, meines Wissens. Und sie hat dich ja auch, denke ich mal, gefragt, ob du das machen möchtest. Und wird auch glücklich sein, dass es da eine Nachfolge gibt. Aber wie steht sie den Veränderungen gegenüber? Wie agiert sie da?
Also sie freut sich, sie hat mich 2015 schon gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, das Geschäft zu übernehmen. Das war für mich natürlich ein Ritterschlag. Also da habe ich mich wirklich sehr gefreut, weil ich natürlich auch weiß, wie ihr eben dieser Beruf und der Hutladen am Herzen liegt. Und habe dann 2018 eben bei ihr angefangen zu arbeiten, was auch wirklich alles nie so, also es war nie geplant und ich habe das auch nie so im Hinterkopf gehabt, aber es ist alles so, hat sich so gefügt und habe auch super gerne eben in dem Hutladen gearbeitet und auch gerne bei mir in meinem Atelier, also dieses Zweigleisige hat mir schon Spaß gemacht. Und genau, sie hat gesagt, sie macht es, bis sie 70 ist und jetzt ist sie 70 und hat es jetzt eben an mich abgegeben. Deswegen war das jetzt nicht so überstürzt, sondern schon wohl geplant von uns beiden. Und ich würde sagen, für uns beide neu anfangen.
Ja, und eine wunderbare Geschichte, weil es sich halt so fügt, ne? Zu diesem Anfang.
Genau,
ja. Und wie soll es vielleicht auch so sein?
Ja, und es war ja vorher schon Hut Eismann. Also es war ja schon, die Frau Helzbar hat das Geschäft ja auch von der Frau Eismann übernommen. Das heißt, vorher war es auch schon Hutladen. Also es ist auch große Fußstapfen, in die ich da treten darf. Das Schöne ist aber, dass die Frau Helzbar natürlich mir immer noch zur Seite steht oder auch heute wie gestern und übermorgen. Und das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl. Und die Frau Helzbar ist einfach auch neben meinen Eltern, glaube ich, der Mensch, der mich schon wirklich so lange in meinem Leben auch begleitet und wir immer wieder über die Zeit auch Schnittstellen hatten.
Weil du gerade deine Eltern ansprichst, deine Mutter, die dich da reingeschleppt hat in den Hutladen, als du so 7, 8 warst oder so.
Genau.
Was sagt die dazu?
Ja, die freut sich natürlich sehr. Doch, also die alle fiebern mit und es ist auch wirklich Freunde und Familie unterstützen mich da und es ist einfach ein schönes Gefühl, so viel Rückhalt zu haben, wo man vielleicht auch nochmal zurück zu der Ausbildung, wo viele auch gesagt haben, oh, willst du das wirklich machen? Und jetzt alle sich freuen, dass auch es in dem Hutladen weitergeht und dass der jetzt auch weiter in die Zukunft geführt wird und da jetzt vielleicht auch ein frischer Wind reinkommt, ist, glaube ich, für alle ein schönes Gefühl.
Bilden Sie eigentlich aus? Das war eine wichtige Frage. Vor rund 15 Jahren, als du, Laura Zieger, den Hutladen nach dem anderen abtelefoniert hast, hast du vorhin erzählt, auf der Suche nach einem Ausbildungsbetrieb als Modistin. Jetzt hast du die Ausbildung schon eine Weile in der Tasche und bist eben bald Chefin im Hutladen in der Würzburger Innenstadt. Bildest du dann eigentlich aus?
Ja, also es steht auf jeden Fall auf meinem auf meiner Agenda. Natürlich will ich jetzt erstmal den Hutladen aufmachen und dass wir uns als Team erstmal wieder einfinden. Und das, ich würde schon gerne das Wissen auch weitergeben, weil ich es halt selber damals toll fand, auch dass die Frau Helsbar mich damals als Praktikantin genommen hat und ich auch die Ausbildung natürlich machen konnte.
Ja. Was sind denn so Grundvoraussetzungen für jemanden, der da reingehen will in den Job als Modistin? Was würdest du sagen, was sollte man mitbringen?
Also man sollte schon, ja, ich sag mal, handwerklich geschickt sein. Das lernt man aber natürlich auch alles in der Ausbildung. Kreativ sollte man sein. Und ich glaube einfach gerne, ja, es ist ein Handwerk, also einfach gerne auch Sachen mit den Händen herstellen und kreieren. Und ich glaube, man muss auch den Willen haben, so das lernen zu wollen, wie bei allem, und es auch gerne machen wollen. Und da kommen wir jetzt auch zu meinem Spruch, so wenn man es gerne macht, dann macht man es auch gut. Und das ist aber ganz wichtig, finde ich, in allen Bereichen.
Ja. Handwerk ist ja, ja ein viel diskutiertes Gebiet auch. Menschen, junge Menschen, die da reingehen, sind noch rar gesät. Ich weiß nicht, wie sich es aktuell entwickelt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, als würde es so eine Renaissance gerade erleben. Vielleicht auch eine neue Wertschätzung. Wie empfindest du das?
Schon, ja. Also ich habe auch das Gefühl, dass Renaissance trifft es vielleicht ganz gut. Ich würde auch sagen, das Handwerk, also der Verein oder die
Handwerkskammer,
danke schön, der Verein.
Oh, also Gott. Die übergeordnete Institution.
Genau,
sozusagen.
Die machen da schon auch viel, so fürs, ja, um einfach junge Leute auch wieder dahin zu bringen, weil ich glaube, in den letzten Jahren war immer dieses, okay, wir studieren.
Sonst ist es nichts Gescheites, ne?
Genau, was dann einfach, das Handwerk ist vielleicht hinten ein bisschen runtergefallen. Und ich denke auch so in der schnelllebigen Zeit, wir haben alle Handys, wir haben alle Computer eh schon alltäglich, auch in der Freizeit, kann ich mir vorstellen, dass viele auch das Handwerk wählen, weil es einfach mal, was anderes ist.
Ja, und man hat eben Möglichkeiten, ganz viel selber zu gestalten. Man sieht es ja auch an deinem Lebensweg. Handwerker werden auch, Handwerkerinnen werden überall auch gebraucht.
Richtig.
Also man kann auch super gut über den Tellerrand gucken.
Ja. Also man kann ja auch auf die Walz gehen, man kann so viel erleben und Handwerk, ich meine, es gibt kreative Handwerksberufe, Schneider, Modistin, es gibt den Schreiner, den Zimmerer, es gibt so viele auch Bereiche, in denen man sich bestimmt wiederfindet, wo man auch einfach sehr kreativ sein kann und auch tolle Sachen erschaffen kann. Deswegen geht ins Handwerk.
Weil du die Walz gerade ansprichst, möchte ich das noch kurz ins Spiel bringen. Die haben ja auch mal so tolle Hüte auf, ne? Die Zimmersleute, die auf der Walz sind und rumtun. Hast du für die auch schon mal Hüte gemacht?
Durfte ich auch schon machen, echt, ja? Für tatsächlich für 3 Frauen jetzt. Eine jetzt letztes Jahr ist auf die Walz gegangen und durfte jetzt wieder, habe jetzt auch wieder für eine angefragt. Die ist noch auf der Walz. Der habe ich den dann zugeschickt. Das war ganz spannend. Und das, das ehrt mich natürlich dann auch, wenn ich dann so einen Hut machen darf, der ja so wichtig ist, auch für diese 3 Jahre.
Ja.
3 Jahre und einen Tag sind es, glaube ich. Das finde ich natürlich, ist nochmal ein anderer Stellenwert dann auch.
Also du schaffst da echt Lebensbegleiterinnen.
Ja, genau, die dann auch lange halten.
Mit denen man durch dick und dünn geht. Im besten Fall vererbt man wahrscheinlich seine Hüte, oder? Wenn sie richtig lang halten. Hüte wegschmeißen ist nicht so gut, ne?
Ist nicht so gut.
hat deine Mama noch die ganzen Hüte, die sie bei der Frau Helsbar gekauft hat?
Ja, die hat schon noch viele Hüte, aber man muss auch sagen, ich meine, das ist wie mit der Mode auch. Man trägt vielleicht jetzt den Hut, den man vor 10 Jahren getragen hat, heute auch nicht mehr. Das geht mir auch so. Oder man verändert ja auch mal seine Frisur. Ich habe früher in meiner Ausbildung kurze Haare gehabt, da habe ich andere Hüte getragen, wie ich zum Beispiel jetzt trage, ne? Also das ist natürlich auch, so abhängig von, wie man sich gerade auch fühlt.
Weil du vorhin, wir haben ja über den Laden gesprochen, den du gerade herrichtest und dann neu eröffnest, wieder eröffnest, weiterführst. Die Werkstatt, die soll offener sein als vorher.
Ja.
Wie offen denn? Also so eine Art gläserne Manufaktur, dass man dir da zugucken kann beim Hütemachen?
Ja, also es wird schon, also die Werkstatt wird jetzt nicht im Schaufenster sein und auch nicht mitten im Raum, aber sie ist schon zugänglich. Also dass uns Kunden schon, sage ich mal, über die Schulter schauen können und auch wirklich sehen, wir machen Hüte für Menschen. Mhm. Natürlich wird es auch Handelsware geben, aber Hut gemacht, das Label steht schon für handgefertigte Hüte und das ist mir auch sehr wichtig, dass das auch mal einfach, wenn jemand mal reinspaziert, einfach sagt, wow, cool, ihr macht auch Hüte selber und vielleicht dann eine Woche später wiederkommt und sagt, so, jetzt hätte ich gerne mal einen.
Es spielt ja auch ein bisschen in das rein, was wir gerade besprochen haben, mit ja vielleicht ein bisschen einem Imagewandel des Handwerks, dass man den Menschen auch zeigt, was da passiert und wie toll das eigentlich ist. Also, dass man auch als Handwerkerin selber auch ein bisschen rausgeht und offener damit umgeht und das nicht im stillen Kämmerle passiert.
Genau, und man auch zeigt, wie viel Arbeit auch dahinter steckt. Und ich erkläre das natürlich auch super gerne und ich bedanke mich auch nochmal für die Einladung, weil ich das natürlich auch wirklich toll finde, wenn dieses Handwerk auch die Aufmerksamkeit dann bekommt, dass man auch darüber sprechen kann und es auch wieder in den Köpfen der Menschen wieder ankommt.
Und auf den Köpfen.
Und auf den Köpfen, ja, genau.
In Form von einem Hut von dir.
Richtig.
Gibt es noch mehr von deiner Sorte eigentlich in Deutschland oder bist du schon so allein auf weiter Flur?
Nein, ich meine, ich finde es auch toll, dass wir jetzt hier in Würzburg 3 Modistinnen sind.
Ah ja, tatsächlich. Ja.
Genau, also die Elena, ich und die Frau Helzbar. Ja. Und dann gibt es auch noch in der Nähe auch noch die Modisterei, die Johanna Ziegler. Also da gibt es schon auch die Frau Zeisberger in der Rhön. Also man kennt sich natürlich auch und ich muss auch sagen, über das Medium Instagram verbindet man sich auch nochmal in Deutschland. Das finde ich schon auch toll und kann sich auch austauschen oder ich tausche mich auch mit der Jess noch in London aus. Was hat die denn für Materialien und da...
Oder welchen Hut macht sie gerade für Camilla?
Ja, genau. Ja, also das ist schon ein kleiner Kreis, aber schön.
Ja, sind wir einmal um die Hutkrempe rum. Das waren sie schon, die 2 Stunden habe die Ehre für heute. Unsere Reise in die Welt der Kopfbedeckungen zusammen mit der Modistin Laura Zieger. Laura, ich wünsche dir alles Gute erstmal für die letzten Meter jetzt von der Umbauphase.
Vielen Dank.
Im Hutladen für die Eröffnung. Dann im März. Bleib gesund, mach dich und die Menschen weiterhin glücklich mit deinen Kollektionen und Kreationen. Vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch.
Vielen, vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte und einfach mal ein bisschen erzählen durfte. Danke für das Interesse. Und ich freue mich und wünsche noch einen schönen Tag.
Ja, wenn wir beim Danken sind, dann bedanke ich mich beim Sascha Wehmeier in der Technik. Der hat uns auf bewährte Weise unterstützt und die Maria Bauer hat die Musikauswahl bewerkstelligt. Vielen Dank auch dafür und Ihnen da draußen. Ein Dankeschön fürs Zuhören und Ihr Interesse. Adi aus Würzburg, Ihr Jochen Wopser.